Herzlich willkommen zu Von Chronographen und Kotzbrocken, dem Edelstein-Podcast, den ihr in eurem Leben gebraucht habt. Wir sind
Jenny
und Julia und sprechen auch diese Woche über die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier, gehen super detailliert in die einzelnen Kapitel rein und widmen uns in dieser Folge dem Kapitel 4 von Rubinrot. Wir haben in der letzten Folge so einiges über Zeitreisen an sich erfahren, haben ein bisschen rausgekriegt, was die Vornamen von Gideon und Gwendolyn bedeuten und uns darüber unterhalten, dass Chamäleons wirklich keine geeigneten Haustiere für eine Schulklasse sind. Und zum Einstieg in die Folge habe ich eine Zeitreisefrage an dich, Jenny. Und zwar, wenn du aus allen Rubinrot, Saphirblau, Smaragdgrünen Charakteren eine Person auswählen könntest, die dein Zeitreise-Buddy ist, unabhängig davon, ob die im Buch wirklich zeitreisen können oder nicht, wen würdest du mitnehmen?
Ganz klar, Leslie. Weil, also wir haben ja schon festgestellt in der letzten Aufnahme, dass ich sehr viel nach Vibe gehe und gar nicht so, mit wem könnte ich am längsten überleben, das ist mir relativ egal. Ich will einfach nur eine gute Zeit haben und ich glaube, mit Leslie hätte ich eine gute Zeit und gleichzeitig auch eine wertvolle Zeit. Von daher, ich würde ganz klar Leslie mitnehmen. Wie ist es bei dir? Wen würdest du mitnehmen?
Würde ich tatsächlich auch. Also ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich glaube, Leslie ist ja auch, die ist ja auch recherchemäßig so viel unterwegs.
Ja gut, stimmt.
Und also ich glaube nicht mal, dass die, was so das Geschichtliche und so angeht, dass die da so eine schlechte Zeitreisepartnerin wäre. Also ich glaube, da kommt man, da, ich sag mal, da ist es das Preis-Leistungs-Verhältnis, was Vibe und trotzdem historische Infos angeht, ist da bei Leslie mit am besten.
Ja.
Also ich glaube, da würde ich auch Leslie mitnehmen. Ich habe kurz auch drüber nachgedacht, ob es vielleicht einfach sauwitzig wäre, mit Tante Maddie in der Zeit zu springen. Aber ich glaube,
das wäre so anstrengend.
Das wäre halt richtig, richtig chaotisch. Ich glaube, das wäre eher was, das würde ich mir mal wünschen, wenn irgendwer so eine Fanfiction oder auch so ein Spin-off oder sowas schreibt, dass dann so richtig random plötzlich Tante Maddie in der Zeit reisen kann und dann Gwendolyn irgendwie damit klarkommen muss, dass ihre vollkommen verpeilte Tante da in der Zeit reist und einfach gar nichts mehr checkt. Also ich glaube, das ist für die Person, die mit Zeit reisen muss, ist das super anstrengend. Aber ich glaube, für alle, die es miterleben dürfen, wäre es sauwitzig.
Ich glaube, da hast du vollkommen recht.
Deswegen, also ja, wenn ich selber Zeit reisen müsste mit jemandem, würde ich auch Leslie nehmen. Und einfach for the lulz hätte ich gerne, dass irgendjemand mit Tante Maddie Zeit reisen muss.
Ja, richtig nett von dir, dass irgendwer mit ihr Zeit reisen muss. Ich habe kurz noch an Charlotte gedacht, weil sie natürlich krass vorbereitet ist. Aber ich glaube, dann hat man wieder dieses Preis-Leistungs-Verhältnis, was du eben so angesprochen hast. Weil ich glaube, die Vorteile bei ihr wären halt so riesig mit dem, dass sie vorbereitet ist und sonst was. Aber die Nachteile überwiegen halt. Weil ich glaube, dass sie nicht eine angenehme Zeitreisepartnerin wäre. Obwohl ich Charlotte sehr viel verteidigen werde in diesem Buch. Und sie auch als Charakter sehr mag. Aber ich glaube, Zeitreisen müsste ich jetzt nicht unbedingt mit ihr. Gleiches gilt übrigens auch für Gideon. Den brauche ich auch nicht als mein Zeitreise-Buddy.
Ich habe mir tatsächlich auch überlegt, ob ich von den ganzen Leuten, die irgendwie vorbereitet sind, ob ich da eher Charlotte oder Gideon mitnehmen wollen würde.
Mhm.
Und also ich glaube, dann würde ich am Ende doch eher Gideon mitnehmen, weil der zumindest in so ein paar Zeitreiseszenen dann nicht ganz so ein Pain in the Ass ist. Also ich habe das Gefühl, so den könnte man dann auch mal dazu überreden, irgendwie auch mal ein bisschen was Wildes zu machen oder irgendwie die Regeln ein bisschen weiter auszulegen und so.
Mhm.
Aber ich glaube, Charlotte, die ist wirklich, also wenn da die Loge gesagt hat, nee, du bist um 12, bist du wieder zurück am Treffpunkt, dann steht die 5 vor 12, steht die auf der Matte. Und da wird keine einzige Regel gebrochen.
Aber das finde ich lustig, dass du das so siehst. Weil wenn ich zwischen den beiden entscheiden müsste, würde ich safe mit Charlotte reisen wollen. Einfach, weil, also, erstmal Männer finde ich immer schwierig, deswegen ist Gideon eh schon raus.
Das ist ganz richtig.
Aber ich glaube, Charlotte hat eine relativ weiche Seite, an die man rankommen muss. Und ich würde mich als Menschen so einschätzen, dass ich ganz gut an die weiche Seite von solchen Leuten rankommen kann, die so sehr strikt und sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann. Aber ich glaube, wenn man da gut genug bohrt und sich so auf Charlottes gute Seite stellt, ich glaube, dann kommt da schon eine ganz gute Freundschaft bei rum. Und da würde ich mich dann auch sehen, sie einfach so lange zu nerven, bis sie keine Wahl mehr hat, um mich zu mögen.
Ja, stimmt. Ja, ich glaube, ich glaube auch, dass man Charlotte noch so ein bisschen weichklopfen könnte. Mhm. Und was mir jetzt auch gerade so auffällt, ist, dass wir ja in diesen ganzen Büchern Gideon nur als Zeitreisepartner von jemandem erleben, den er halt so ein bisschen hot findet.
Stimmt natürlich.
Und ich glaube tatsächlich, also ich weiß nicht, ob du dieses Phänomen kennst, aber es gibt ja gerade Männer, die extrem anders mit dir umgehen, je nachdem, ob sie dich attraktiv finden oder nicht.
Ja.
Beziehungsweise die halt einfach, wenn sie dich nicht attraktiv finden, nicht mal in der Lage sind, ein normales Gespräch mit dir zu führen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, es ist ihre Zeit nicht wert, mit jemandem zu sprechen, mit dem sie rein platonisch sich unterhalten wollen würden, weil es also für diesen Typ Mann ja irgendwie überhaupt nicht, also auch nur eine Möglichkeit wäre, dass man sich einfach mit Leuten gut unterhalten könnte, weil man sich mit denen menschlich gut unterhalten will.
Und Gideon wäre so jemand, oder?
Und ich glaube schon, dass Gideon irgendwie, also der muss dich entweder, muss der dich irgendwie cool finden und dann ist der auch cool zu dir. Also ich glaube, das ist so eine richtige Dynamik bei Gideon, wo es halt super lustig sein kann mit ihm, wenn er dich cool findet oder wenn er dich eben hot findet, was wahrscheinlich in den meisten Fällen ein und dieselbe Sache ist. Und wenn er das nicht tut, dann hast du wirklich so eine richtig beschissene Zeit, weil der dich die ganze Zeit so links liegen lässt oder nicht beachtet oder so. Deswegen, ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich würde doch zu Charlotte rüber switchen wollen.
Ist voll in Ordnung. Ich kann es verstehen.
Wir gehen rein in unser Vorwort fürs Kapitel. Und da haben wir das erste kryptische Wächtergedicht, zu dem ich schon
super kryptisch
sehr viel minutiert habe. Aber wie es ja jetzt schon seit 3 Folgen Tradition ist, würde ich es erst verlesen.
Mhm.
12 Säulen tragen das Schloss der Zeit. 12 Tiere regieren das Reich. Der Adler ist zum Aufstieg bereit. Die 5 ist Schlüssel und Basis zugleich. So ist im Kreis der 12 die 12 die 2. Der Falke schlüpft als 7. und ist doch Nummer 3. Aus den Geheimschriften des Grafen von Saint-Germain. Und da habe ich mir zuerst gedacht, was zur Hölle?
Also ich habe da nur eine einzige Sache zu aufgeschrieben. Und zwar, wenn man das im Kontext der gesamten Trilogie durchliest, steht bei mir hier einfach nur sehr on the nose. Weil das zieht sich durch, dass diese ganzen kryptischen Sachen, die aufgeschrieben sind, so einfach interpretierbar sind. Und so simpel. Und ich dachte damals, als ich das erste Mal gelesen habe, dass Kerstin Gier einfach ein Genie ist. Wie sie da verschiedene kryptische Sachen formuliert hat. Und wie krass das ist, dass ich das verstehe und weiß, was sie damit meint. Aber es ist einfach so on the nose.
Ja, ja, es ist, also ich meine, für die Leute, die es jetzt gerade quasi zum ersten Mal lesen würden, ist es natürlich so richtig so, hä, was zur Hölle, ich verstehe gar nicht, was hier passiert. Aber wenn man eben so wie wir jetzt die Bücher schon einmal gelesen hat und eben weiß auch, welche Symbolsachen zu wem gehören und so weiter, dann ist es wirklich nicht so schwer zu interpretieren. Und ich meine, da werden wir dann irgendwann in 2 Büchern, werden wir da auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber ich dachte mir auch die ganze Zeit, so in den letzten paar Kapiteln von Smaragdgrün entschlüsseln sie ja genau diese Reime.
Ah, okay.
Und versuchen da irgendwie was rauszufinden und tun sich da so unglaublich schwer, wo ich mir wirklich denke, so sag mal, also Kinder, jetzt setzen wir uns einmal hin und dann strengen wir uns ein bisschen an und dann wird es doch wohl rauszufinden sein.
Denk doch einmal ganz kurz nach.
Auf jeden Fall habe ich, also ich habe mir 2 grundsätzliche Sachen dazu notiert. Und also erstmal finde ich es ganz cool, dass die Zahl 12 so eine große Rolle spielt in dem ganzen Ding, weil es ja auch wieder sehr gut passt zu irgendwie 12 Stunden und, ne?
Ja,
bis Zeit mir dann aufgefallen ist, es wird die ganze Zeit gesagt, es sind 12 Zeitreisende. Das stimmt nicht. Es sind 13.
Ja, die Zwillinge.
Ja, Also ich meine, das werden wir dann noch im weiteren Verlauf nochmal genau besprechen. Aber ich greife schon mal ein bisschen vor und sage, es sind also das eine Zeitreisepaar oder also ein Platz im Zeitreisekreis ist an Zwillinge vergeben. Das heißt, es sind zwar theoretisch 12 Zeitreiseplätze oder was auch immer, aber halt eine ist doppelt besetzt, das heißt, es sind eigentlich 13 Zeitreisende.
Was voll gemein ist, weil also Zwillinge haben ja eh das Problem, dass richtig oft die einfach nur als eine Person angesehen werden.
Ja.
Und jetzt haben sie auch nur eine Stelle im Zeitreisekreis, obwohl sie zwei Personen sind, die in der Zeit reisen.
Ich finde es auch richtig gemein. Gehen wir ins vierte Kapitel rein. Wir sind aus dem dritten Kapitel rausgegangen, quasi mit dem Beginn von Tante Maddys Vision und sind jetzt im vierten Kapitel quasi mittendrin.
Ja, und diese Vision ist crazy. Mindestens genauso crazy wie das Gedicht, was wir eben gelesen haben, weil auch die Vision ziemlich on the nose ist.
Das auf jeden Fall. Aber ich habe mir erst noch was zu der Visionssituation an sich aufgeschrieben, weil ja sowohl Gwendolyn als auch Nick und Caroline total erschrocken darüber sind, dass das jetzt passiert und auch, also die, zumindest die beiden kleineren Kinder richtig Angst haben. Gwendolyn ja auch zuerst fragt, ob Tante Maddie jetzt einen Schlaganfall hat und so, weil sie ganz blass ist und so starr vor sich hinguckt und so.
Ja.
Und Grace reagiert da irgendwie drauf, als wüsste sie sofort, was man da tun muss, als hätte sie das schon ganz oft miterlebt. Also sie sagt ja dann direkt, fass sie nicht an, wir müssen aber keinen Notarzt rufen, sie hat eine Vision. Es ist gleich vorbei. Und das fand ich irgendwie ein bisschen weird, dass Grace das offensichtlich schon mal miterlebt hat und da auch so ruhig drüber ist, dass ja sie jetzt da nicht irgendwie großartig panikt, weil ich finde, selbst wenn sie das jetzt schon irgendwie ein, zwei Mal als Kind oder so miterlebt hätte, dann wäre sie ja nicht so, ja, alles gut, chillt, fasst sie nicht an, sie hat eine Vision, ist gleich wieder vorbei.
Ja, voll.
Also sie reagiert halt wirklich wie jemand, der das irgendwie so einmal im Monat miterlebt.
Und gleichzeitig haben die anderen noch nichts mitbekommen.
Ja, eben. Und dann frage ich mich halt so ein bisschen, ist das einfach Zufall, dass Tante Maddie anscheinend vor Grace schon irgendwie 15 Mal eine Vision hatte, aber vor den Kindern noch nie? Und warum hat das den Kindern nie jemand erzählt? Beziehungsweise warum hat die Kinder dann jemand darauf vorbereitet?
Ja, voll. Vor allen Dingen, also selbst wenn die das noch nie mitbekommen haben sollten, in diesem Haushalt wäre doch safe Tante Maddie als die Verrückte abgestempelt worden, die dauernd Visionen hat. Das heißt, dann hätten sie sprechen ja eh abfällig über Tante Maddie, dann hätten sie ja nur noch einen Grund gehabt, ja, Tante Maddie, die Visionen erfindet oder die glaubt, sie könnte in die Zukunft blicken oder irgendwie sowas. Also da sind ja Märchen, die automatisch gesponnen worden wären.
Ja, voll. Und ich, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie, also ich finde, im Buch ist das so wenig beschrieben, ihr Zustand in dieser Vision, dass man jetzt da nicht so richtig draus ableiten kann, ob das auch irgendwie, ich sag mal, gesundheitsgefährdend sein könnte für sie. Aber ich denke mir halt immer, oder ich vergleiche das so ein bisschen in meinem Kopf mit, zum Beispiel, wenn man jemanden in der Familie hat, der irgendwie Epilepsie hat oder so. Oder irgendwie, ja, manchmal, also irgendeine chronische Krankheit, wo halt manchmal so Schübe oder Anfälle oder so kommen. Also als auch wenn jetzt jemand ganz stark Migräne hat oder so, dann würde man ja alle, die regelmäßig mit dieser Person zu tun haben, irgendwann darüber informieren, so hey, das ist das, was hier passieren kann. Und wenn es passiert, dann musst du keine Angst haben, sondern du kannst das und das und das machen.
Ja, eigentlich schon.
Ich meine, dass jetzt Grace einer Neunjährigen nicht gesagt hat, yo, Obacht, Tante Maddie hat manchmal komische Visionen, das verstehe ich noch irgendwie. Aber dass man einer 16-Jährigen da noch nichts davon erzählt hat, um sie irgendwie vorzuwarnen, finde ich einfach ein bisschen komisch.
Ich glaube, ganz ehrlich, das war wieder eine Stelle von Lazy Writing, weil es für den Leser spannender ist, wenn Gwendolyn nicht weiß, was passiert.
Ja, aber dann dürfte halt Grace auch nicht wissen, was passiert.
Genau, aber dann wäre es ein zu großes Ding.
Ja, es müsste irgendwie angedeutet werden, dass Grace zumindest irgendwie sagt, ja, das habe ich schon mal miterlebt, als ich 20 war oder so.
Ja, theoretisch schon, aber ich glaube, dann wäre es wieder zu groß geworden, weil ehrlich gesagt, gehen sie auch drüber hinweg. Also Tante Maddie hat jetzt die Vision und danach ist alles wieder gut. Dann verändert sich die Kapitel, also der Kapitelort quasi, wo die Geschichte gerade drin spielt. Und ich glaube, dann redet auch keiner mehr drüber, weil es halt egal ist.
Ja, aber erstmal zu ihrer Vision an sich, also was sie da sieht. Mhm. Sie sieht erstmal Lucy, also beziehungsweise sie ruft Lucy als Anfang ihrer Vision, mhm. die Tante Maddie zu einem Baum führt, ein Baum mit roten Beeren. Da habe ich mal gegoogelt, was ein Baum mit roten Beeren ist. Das ist eine Eberesche.
Ja, das finde ich tatsächlich sehr krass, weil als ich das gelesen habe, habe ich nicht gegoogelt, sondern mir nur Gedanken gemacht. Und der erste Gedanke, der mir in den Kopf kam, und das spricht wirklich nicht für meine Intelligenz, ist ein Apfelbaum. Das heißt, ich habe mir die ganze Zeit einen Apfelbaum vorgestellt.
Ja gut, aber ich meine, das ist ja...
Weil, wusstet ihr das noch nicht, dass Äpfel Beeren sind? In meinem Kopf sind Äpfel auf jeden Fall jetzt Beeren.
Also ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht so, ich finde das jetzt nicht so schlimm, dass du das da als erstes gedacht hast, weil ich habe,
okay,
ich glaube, ich habe beim ersten Lesen, habe ich auch, glaube ich, zuerst an einen Kirschbaum oder so irgendwas gedacht.
Ein Kirschbaum, das macht auch, also aber das ist doch besser als ein Apfelbaum. Kirschen sind ja viel dichter an Beeren dran als Äpfel.
Ja, also ich habe auch, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe auch zwischendurch mal an Hagebutten gedacht, bis mir dann aufgefallen ist, dass Hagebutten nicht an Bäumen, sondern an Sträuchern wachsen. Aber ich finde, man muss sich für den Apfelbaum nicht schämen.
Mhm. Danke.
Aber auf jeden Fall ist, also ich bin mir ziemlich sicher, dass damit eine Eberesche gemeint ist, was ja der Baum ist, der einer unbekannten Person zugeordnet ist, die vielleicht schon mit kürzlich geboren habenden Personen im Hyde Park rumgeheult hat.
Mhm.
Und dann wird es noch ein bisschen mehr on the nose. Unter dem Baum liegt nämlich ein geschliffener Saphir, ein Ei aus Saphir. Und aus diesem Saphirei schlüpft ein kleiner Vogel raus, der ein Rabe ist.
Ja.
Und also erstmal bei Saphirei dachte ich mir so ein bisschen so, oh, wie ein Eragon. Aber auch das, also ich finde, wenn man weiß, welche Edelsteine wem zugeordnet sind und so weiter.
Ja, dann kann man da sehr einfach wieder zurückgehen und gucken, wer hat den Saphir. Und es sind ja nicht nur Edelsteine zugeordnet, sondern auch Vögel oder Tiere. Tiere.
Mhm,
Tiere sind zugeordnet. Und dann kann man gucken, wer ist der Rabe? Und dann kann man ein bisschen aus der Metapher schließen. Und genauso funktionieren alle von diesen Foreshadowings oder Visionen oder was auch immer. Und das ist einfach so on the nose. Es gibt sogar, also ich weiß nicht, wo das kommt, aber in diesen Zwischenkapiteln, also das, was wir immer vorlesen, bevor wir mit dem Kapitel anfangen, gibt es irgendwo einzelne Listen, die uns ganz genau erzählen, wer ist wer,
mhm.
sodass man das dann auch noch nachschlagen kann, um das darauf anzuwenden. Also es ist so easy und simpel und es nervt mich, dass es so einfach ist.
Nee, die Frage ist so ein bisschen, von welchem Leser oder Leserin man ausgeht.
Ja.
Weil ich glaube, wenn man halt so wirklich in der Story drin ist und das einfach nur liest, dann weiß man noch im Hinterkopf, ah, da war mal irgendwas mit einem Saphir.
Mhm.
Aber ich glaube nicht, dass so der Großteil der LeserInnen, dass die dann nochmal zurückgehen würden zu dem Kapitel und das nachschlagen. Vor allem, weil du ja auch, wenn du es zum ersten Mal liest und du bist jetzt, weiß nicht, wo das dann dazwischen steht mit den Edelsteinen, aber sagen wir, du bist jetzt bei Kapitel 10 und da steht das dann davor mit den Edelsteinen und du hast irgendwo jetzt in Kapitel 4, was, also dann weißt du ja nicht mehr, dass das in Kapitel 4 war.
Hä, aber machen nicht alle ein Podcast, in dem sie ganz genau auf jedes einzelne Kapitel eingehen und das komplett analysieren. Also bitte.
Das war, also ich meine, an der Tatsache, dass wir, oder dass ich zumindest, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, keinen anderen Podcast zu den Edelsteinbüchern gefunden habe, würde ich jetzt mal ablesen, dass wir da fast die einzigen Weirdos sind, die das machen.
Also das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nee, ich kann mich da auch nicht reinfühlen, wie es ist, einfach ein Buch zu lesen wie ein normaler Mensch und da keinen Podcast drüber zu machen. Aber naja.
Ja.
Jeder Jack ist anders, wa?
Mhm.
Genau. Dann geht's aber weiter in der Vision zu einer Stelle, wo ich tatsächlich nicht so genau weiß, was damit gesagt sein soll.
Mhm.
Weil dann eben dieser Rabe aus dem Ei schlüpft und Tante Maddie dann in ihrer Vision mit dem Raben zu einem Turm hochfliegt, zu einer riesigen Uhr. da sitzt jemand auf der Uhr und baumelt mit den Beinen. Und dann, ja, irgendwas mit einem Sturm, der aufzieht, was weiß ich. Und dieses Mädchen, was auf der Turmuhr sitzt und mit den Beinen baumelt, wird dann von einem großen Vogel umkreist, der auf sie runterstößt. Und dann scheint Tante Maddie zu denken, dass das Gwendolyn ist, und schreit dann nur noch Gwendolyns Namen und wacht dann aus der Vision auf. Und also ich weiß nicht, ob das mit dem Turm, ob das irgendwie nur ist, um quasi die Uhr irgendwie unterzubringen.
Mhm. Ich weiß gerade nicht, ob ich glaube, da verschmelzen so ein bisschen meine Erinnerungen von den Büchern und von dem Film. Weil im Film fällt sie auf jeden Fall runter. Mhm.
Genau.
Aber das haben sie geändert, ne? Das ist in den Büchern gar nicht so.
Nee, das gibt's in den Büchern nicht.
Ah, okay, weil da habe ich mir nämlich gar keine Gedanken zu gemacht, weil ich die Szene einfach im Kopf hatte dabei.
Nee, also es gibt, soweit ich weiß, in der ganzen Buchreihe keine Stelle, wo Gwendolyn irgendwo tief runterstürzt.
Dann soll das einfach vielleicht metaphorisch ihr Leben darstellen. Dass durch die Zeitreisen, genau, mit der Uhr da oben, und auf einmal stürzt sie, weil das ihr Untergang bedeutet oder irgendwie sowas.
Möglich.
Außerdem klingt's gut.
Möglich. Aber wie wir ja schon in diesem Vorwort gelesen haben, gibt es einen Vogel, der immer wieder genannt wird, nämlich der Adler, der ja irgendwie der Schlüssel ist und was weiß ich. Und bin der festen Überzeugung, dass mit diesem großen Vogel, der am Himmel kreist, eben jener Adler gemeint ist.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wacht Tante Maddie dann ja endlich auf von ihrer Vision. Und Gwendolyn ist sichtlich schockiert einfach und sagt ihr, hey, alles gut, ich bin hier, ich bin hier. Und Grace ist einfach so stumpf, so wirklich, als würde sie das jeden Abend mitmachen, sagt sie, es war eine Vision, es geht ihr gut. So ohne irgendwas, ohne zu fragen, hey, Tante Maddie, ist alles okay bei dir? Du hast offensichtlich gerade Schockierendes gesehen, wie geht's dir? Nee, es geht ihr gut.
Ja, vor allem da hat der Film, das finde ich so ganz okay abgeändert, weil im Film halt Veronika Ferres das zumindest sehr schockiert spielt.
Ja.
Also sie spielt das so, als wäre sie da selber sehr schockiert drüber und als würde sie das nur sagen, um quasi halt auch ihre Kinder zu beruhigen.
Mhm.
Und ja, da Kerstin Gier uns hier überhaupt nichts, also, oder es wird ja überhaupt nichts gesagt, wie Grace da drauf reagiert. Nee, gar nicht.
Und deswegen lese ich das monoton in meinem Kopf. Weil hier steht ja nur, sagte Mom. Nicht sagte sie mit schockierten Augen oder so.
Ja, also da dachte ich mir halt auch so, da hat sich Kerstin Gier, glaube ich, viel drauf verlassen, dass wir das so da reinlesen, wie sie das wahrscheinlich sich gedacht hat. Also dass Grace das schon hauptsächlich sagt, um ihre Kinder zu beruhigen. Aber ja, das war wieder so eine der Stellen, wo ich mir dachte, du Kerstin,
du darfst auch ein bisschen was beschreiben.
Ja, du darfst auch ein bisschen, nimm dir doch mal ein Buch mit Adjektiven zur Hand und such dir da einfach welche aus, die dir gefallen.
Es gibt bestimmt auch so eine Website, so adjektive.de oder so.
Genau. Einfach.
Kannst du einfach mal durchscrollen.
Einfach mal ein bisschen reingucken, was da so gibt.
Ja gut, oder sie wollte uns halt, also sie meinte das genauso, wie es hier klingt und möchte einfach in diesem Kapitel rechtfertigen, was mit Grace passiert, weil bis jetzt haben wir Grace als liebevolle Mutter wahrgenommen und auch über Gwendolyns Erzählung als liebevolle Mutter wahrgenommen. Und in diesem Kapitel, also sorry, aber da scheißt Grace einfach komplett rein. Da ist
das
sie.
Das ist richtig.
Also das ist wirklich so ein schreckliches Kapitel für sie. Und vielleicht möchte Kerstin hier uns so ein bisschen auf diesen Pfad führen. So, da ist sie jetzt nicht sehr mitfühlend, dann geht es jetzt weiter, dass sie einfach nicht mitfühlen kann und einfach nicht mehr rational denkt.
Ja, also ich muss auch sagen, der kommt den Hund mich besuchen. Alle, die es jetzt haben, tapsen hören, das war der Hund. Ich muss auch sagen, ich verstehe nicht so richtig, warum Grace sich in den folgenden Kapiteln so verhält. Und da kommen wir auch gleich zur nächsten Stelle, wo, also da steht dann drin, Mom sah aus, als finge sie gleich an zu weinen.
Ja, aber warum?
Also scheint es Grace ja doch irgendwie mitzunehmen. Und Moment, war das im letzten Kapitel, wo alle irgendwelche Witze gemacht haben und nur Grace hat nicht gelacht? Ja, ne?
Ja, ja.
Genau, das heißt, Grace weiß ja irgendwas und ist auch irgendwie, es belastet sie irgendwie auch. Und da verstehe ich einfach absolut gar nicht, warum Grace dann in den folgenden Seiten so auf ihre Tochter reagiert. weil, genau, wir kommen kurz nach der Vision kommen wir in eine Szene, wo Gwendolyn quasi dazu ansetzt, Grace zu erzählen, was passiert ist. Und
ach so, ja, da. Gwendolyn fragt nämlich, ob Grace daran glaubt, ob Tante Manny die Vision hat und möchte so ein bisschen gucken, glaubt Grace wirklich, dass sie an diese übernatürlichen Sachen glaubt?
Mhm. Und vor allem, da steht dann auch, dass Grace sagt, das war das erste Mal, dass ich bei einer von Großtante Maddys Visionen dabei war.
Ja, aber das macht halt
ach so, nee, Moment.
Von der Reaktion her gar keinen Sinn.
Moment. Ich hab,
nee, das sagt Gwendolyn. Erzählt.
Das sagt Gwendolyn.
Okay.
Nee.
Doch.
Moment, ich muss mich kurz sortieren. Ah,
doch, genau.
Genau,
das sagt Gwendolyn.
Gwendolyn sagt, das war das erste Mal, dass sie bei einer dabei war. Und Grace sagt dann daraufhin, das war auch das erste Mal, dass sie eine während des Abendessens hatte.
Ja.
Und genau, Gwendolyn will dann so ein bisschen nachfragen, glaubst du denn, dass man das ernst nehmen kann? Und Grace ist dann so ein bisschen so, ja, ist doch alles hier verworrenes Zeug. 3 Tage bevor dein Großvater starb, hatte sie eine Vision von einem schwarzen Panther, der ihm auf die Brust sprang. Woraufhin wir dann auch erfahren, dass Gwendolyns Großvater an einem Herzinfarkt gestorben ist, was ja dann wieder passt.
Ja, total. Also da würde ich auch sagen, das macht ja so Sinn, diese Vision. Und ist ja nur ein Punkt, weshalb diese Visionen tatsächlich echt sind.
Ja, und da reagiert dann auch Grace drauf mit, ich glaube, dass Tante Maddie wirklich sieht, was sie sagt, aber das heißt noch lange nicht, dass das, was sie sieht, die Zukunft voraussagt oder sonst irgendwas zu bedeuten hat.
Oh, und das, wenn du gerade weißt, dass möglicherweise dein eigenes Kind gerade in der Zeit springt, weil Charlotte ist immer noch nicht gesprungen und sie dir offensichtlich etwas sagen möchte und offensichtlich schon mehrmals nachgefragt hat, und die Situation ausgecheckt hat, ob du bereit bist, diese Frage zu hören. Und dann haut Grace einfach sowas raus, dass sie glaubt, dass Tante Maddie glaubt, dass sie das sieht. Was zur Hölle? Das ist ja so uneinfühlsam.
Ja, und vor allem, also jetzt vor dem Hintergrund, dass ja Gwendolyn, wie wir auch in den letzten Kapiteln schon erfahren haben, Grace ja auch vorher schon erzählt hat, dass sie Geister sieht.
Mhm.
Das dann sozusagen, finde ich, also schon allein ein bisschen komisch so als Mutter.
Naja, dann kommt halt noch dazu dieser Zusatz, den Grace dann sagt. Das ist ein bisschen wie mit deinen Geistern, Liebling. Ich bin überzeugt, dass du sie sehen kannst, genau wie ich Tante Maddie glaube, dass sie Visionen hat. So, wie offensichtlich möchtest du deiner Tochter sagen, dass du ihr nicht glaubst? Und Grace so, ja.
Ja, es ist halt wirklich so dieses Ding von,
oh,
also, dass sie da dann auch aber keine Konsequenzen draus zieht. Weil, also ich meine, es kann natürlich sein, dass sie Gwendolyn da vollkommen anlügt die ganze Zeit. Aber also wenn du deinem Kind wirklich glaubst, dass es tote Leute sieht oder irgendwelche übernatürlichen Dinge sieht und so, und du sie selber aber nicht siehst, dann wäre, genauso wie bei Leslie in den Kapiteln vorher, mein erster Step, erstmal mein Kind einzupacken und dann neurologisch mal abchecken zu lassen, ob da alles cool ist. Weil vielleicht hat mein Kind ein bisschen viel Fantasie, aber spätestens, wenn mein Kind diese Fantasie mit 15, 16 immer noch hat, denke ich mir, ja, oder vielleicht hat mein Kind auch einen Gehirntumor.
Ja.
Wir wissen es nicht.
Aber
oder
genau
ist
dann
schizophren oder so.
Ja, aber dann hast du diesen Kontext von dieser Familie, die nachweislich übernatürliche Kräfte hat. Also Grace weiß ja, dass Menschen in der Zeit springen. Sie kennt das. Das heißt, das ermöglicht doch, dass auch andere Dinge existieren, wie zum Beispiel Geister.
Ja.
Ergo, wenn meine 16-jährige Tochter immer noch behauptet, dass sie Geister sehen kann, dann bin ich mir aber sowas von sicher, dass sie Geister sehen kann. Und wenn sie auf einmal mich sehr deutlich fragt, ob wirklich Charlotte in der Zeit springen kann, dann glaube ich aber mal direkt, dass sie irgendwas ahnt oder vielleicht sogar schon selber in der Zeit gesprungen ist, also dann würde ich doch mit ihr reden und sie fragen. Es ist ja kein Geheimnis.
Ja, also das ist für mich so ein bisschen so dieses Äquivalent zu Eltern, die irgendwie so mitbekommen, dass ihre Kinder so Andeutungen machen, dass sie sich vielleicht outen wollen.
Ja.
Weil als Person, die sich selber outen musste vor ihren Eltern, kenne ich das, dass man dann mal so ein bisschen vorfühlt ab und zu und dann mal so Keywords in den Raum wirft und sich denkt, so, und dann gucke ich mal, was mit passiert. Und dann versucht man ja so ein bisschen den Vibe abzuchecken. Und wenn du dann ein gutes Elternteil bist, dann reagierst du da mindestens neutral drauf oder sagst irgend sowas wie, ja, ach, keine Ahnung, könnte ich mir doch vorstellen oder so irgendwas.
Genau.
Um da schon mal so ein bisschen einen Comfort zu schaffen. Und das Schlimmste, was du da machen kannst, ist sowas zu sagen wie, ne, also wenn du jetzt aufs gleiche Geschlecht stehen würdest, also das fände ich ja total bescheuert oder so irgendwas.
Wirklich.
Und genauso ist Grace, dass sie dann halt quasi merkt, dass ihr Kind da so ein bisschen vorfühlt, du, jetzt stellen wir uns mal vor, ich könnte in der Zeit reisen. Wie würdest du das so finden? Und sie ist so richtig so, nee, also ich fände es ja besser, wenn wir uns alle mal drauf beschränken, das zu glauben, was andere Leute auch glauben.
Ja, also es ist, aha.
Okay, Grace.
Das macht mich so wütend. Das ist ja auch, also wirklich die Pflicht von Eltern, dieses Vorfühlen auch zu erkennen. Das ist ja auch Teil der Verantwortung, die ich als erwachsener Mensch meinem Kind gegenüber habe, zu checken, wenn dieses Kind vorfühlt. Weil das ist ja eine ganz normale Reaktion. Besonders bei Themen, die den Kindern vielleicht auch unangenehm sind oder wo die selber gerade überfragt sind. Und es macht mich so wütend, wenn Eltern das nicht hinkriegen. Und besonders jetzt in diesem Buch macht es halt wirklich auch keinen Sinn, dass Grace es nicht hinkriegt. Weil wir davor so viel darüber gelesen haben, wie toll Grace ist und was für eine tolle Mutter sie ist. Und wir haben, glaube ich, auch schon darüber gesprochen, wie schön das ist, wenn in Büchern Eltern auch da sind und irgendwie eine gute Rolle haben. Und auf einmal wird in diesem Kapitel alles über Bord geworfen und das Elternteil, was gerade da ist, hat eine schlechte Rolle, an die man sich nicht wenden kann, sodass das Kind jetzt doch wieder alles alleine regeln muss.
Ja, also, dass sie halt auch genau mit diesem Satz abspeist. Also manchmal habe ich das Gefühl, in dieser Familie haben alle einfach ein bisschen zu viel Fantasie und wir würden viel friedlicher und glücklicher leben, wenn wir uns auf das beschränken, was normale Leute auch glauben.
Ja, aber wie?
Wo ich mir wirklich denke so, Grace, was zum Arsch?
Du kennst Menschen, die in der Zeit gesprungen sind. Du weißt, dass das existiert.
Ja eben, also da geht es ja nicht mal mehr um Glauben.
Nee, gar nicht.
Also das finde ich halt irgendwie krass auch, dass, ja, dass sie das so darstellt, als wäre das was, was man Leuten glauben muss, weil man es selber nicht nachweisen kann. Aber also sie hat ja Lucy selber noch kennengelernt.
Genau, sie weiß, dass Lucy in der Zeit gesprungen ist. Sie hat auch nie hinterfragt, ob Lucy wirklich in die Vergangenheit abgehauen ist. Also sie weiß es ja, aber irgendwie jetzt gerade. Und ich finde, da sind wirklich so viele Parallelen zu, wenn sich Kinder als queer outen, weil auch da Eltern ja dann, also schlechte Eltern, dazu neigen, zu sagen, nee, also da musst du einfach drüber hinwegkommen und du musst einfach normal denken und du musst das und das. Und das ist so, nee, weil es existiert halt und komm damit klar, dass dein eigenes Kind queer ist. Das ist halt kein Ding. Und das ist ja jetzt auch so. Wir haben einen Fakt, den Grace auch als Fakt kennt und sie ignoriert diesen einfach und sagt, nee, du darfst einfach nur nicht so viel Fantasie haben.
Ich frage mich gerade so ein bisschen, ob Kerstin Gier diese Parallele ziehen wollte.
Ich glaube nicht. Es tut mir leid, aber ich glaube nicht, aber ich finde, die Parallele ist extrem stark da.
Ja, also zumindest in der Szene, finde ich, ist es, also könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen ein Punkt war, warum das halt auch viele Teenies so anspricht oder angesprochen hat damals.
Ja, voll.
Weil da halt so Parallelen dazu da sind, dass ja man halt irgendwie Sachen macht, sieht, fühlt, die andere als nicht normal oder irgendwie nicht normkonform ansehen würden.
Mhm.
Und es dann einfach, also ich glaube, deswegen gibt mir diese Freundschaft zu Leslie auch so viel, weil die das einfach, wenn sie sowas erzählt bekommt, von Anfang an akzeptiert und als, okay, das ist jetzt, wie es ist und wenn du mir das sagst, dann ist das so und da auch sofort mit dem Flow geht und ich glaube, das ist auch so eine Freundschaft, die man sich wünscht, dass, keine Ahnung, wenn man irgendwie sagt, was weiß ich, ich stehe aufs gleiche Geschlecht oder ich fühle mich nicht als das Geschlecht, als das ich geboren wurde oder so, dass man einfach so Leute im Leben braucht, die sagen, okay, wenn du das sagst, dann ist das jetzt so und sag einfach Bescheid, welchen Vornamen du dir ausgesucht hast.
Genau, total valid einfach. Ich glaube, du hast vollkommen recht, deswegen ist Leslie so toll.
Ja, Leslie ist eine Queen einfach.
Ja. Also auf jeden Fall, Fazit von diesem Gespräch ist, ganz überraschenderweise sagt Gwendolyn ihrer Mutter nicht, dass sie in der Zeit gesprungen ist. Ich habe nur an den Rand geschrieben, ich kann es verstehen, ich hätte es ihr jetzt auch nicht mehr gesagt.
Ja.
Selbst im gesamten Kontext dieser Reihe hätte ich in diesem Moment Grace nicht erzählt, dass ich in der Zeit gesprungen wäre. Keine Chance.
Ja.
Und Grace macht es dann auch noch schlimmer, indem sie dann noch reinschiebt, jetzt sei bitte nicht beleidigt. Was ja auch so ein Scheißsatz ist, ne? Ey, wenn du jemandem vor den Kopf gestoßen hast und dann der Person sagst, ach, jetzt sei bitte nicht beleidigt. Ach, nimm dir das jetzt nicht so zu Herzen.
Ach. Ich finde sowieso, dass beleidigt sein ganz oft so benutzt wird, um einfach die verletzten Gefühle von jemandem zu invalidieren.
Ja. Total.
Also, weil ich meine, im Prinzip ist ja beleidigt sein einfach, ja, diese Person ist jetzt gerade noch verletzt oder hat irgendwelche Gefühle, mit denen sie jetzt gerade noch irgendwie umgehen muss. Und also das, was ja beleidigt sein eigentlich meint, der Grundwortstamm von beleidigt sein heißt ja ein Leid haben.
Ja.
Und hat eigentlich gar nicht diese, also so in der Grundbedeutung hat es ja eigentlich gar nicht diese negative Konnotation von, der ist jetzt die beleidigte Leberwurst.
Mhm. Ja, ich glaube, es ist halt, dass Leute, wenn sie merken, dass ihr Gegenüber in dem Sinne beleidigt ist, sich ganz schlecht eingestehen können, dass es möglicherweise gerade an ihnen liegt, dass sie dieser anderen Person negative Gefühle zugeschrieben haben. Nee, wie sagt man das? Also, dass sie ihr negative Gefühle bereitet
in ihnen,
haben.
Genau, in ihnen ausgelöst
genau.
haben.
Genau sowas. Und anstatt, dass die Leute dann einfach ganz kurz mal einen Schritt zurückgehen und sagen, ey, sorry, das habe ich ausgedrückt, wollte dich dabei aber nicht verletzen und ich meinte das eher so und so oder wie kann ich das wieder richtig stellen im Sinne von, was brauchst du jetzt? Ich glaube, dafür sind ganz viele nicht bereit.
Ja.
Das ist super schade.
Und vor allem geht Gwendolyn dann ins Bett mit dem Gedanken,
ja.
Vielleicht war ich ja auch wie all diese Typen, die behaupten, von Außerirdischen entführt worden zu sein. Einfach nur bekloppt.
Ja.
Und das finde ich
das
so
ist
schlimm.
So traurig.
Dass ihre eigene Mutter ihr das Gefühl gegeben hat, nee, das stimmt jetzt alles nicht, sondern vielleicht bin ich auch einfach bescheuert.
Ja, total. Es ist so traurig. Es ist dann wieder aber auch ein bisschen lustig, weil Gwendolyn ist halt schon ein funny Mensch und das merkt man irgendwie immer mal wieder. Ich finde, nicht alle Witze kommen an und viele sind cringe und so, aber sie fragt sich so, ja, aber was wäre schlimmer, verrückt zu sein oder wirklich in der Zeit zu springen? Vermutlich Letzteres, dachte ich. Gegen das andere konnte man vielleicht Tabletten schlucken. Und ich weiß nicht, wieso, ich fand's so funny.
Aber es ist halt, also ich find's auch lustig, wie sie manchmal einfach so ganz pragmatisch ist.
Total, das ist genau mein Humor.
Und ich meine, es ist ja auch wirklich so, also wenn ich mir aussuchen könnte, irgendwie so, ja, entweder ich, was ich jetzt mal auf nicht unnatürliche Phänomene bezogen, irgendwie so, keine Ahnung, entweder ich habe gerade eine Halluzination oder es steht gerade wirklich ein pinker Drache in meinem Wohnzimmer. Würde ich mir, glaube ich, auch ein bisschen wünschen, es wäre halt eine Halluzination, weil da weiß ich, da gibt es Medikamente gegen.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich den pinken Drachen, ich wäre auch neugierig. So pink ist ja meistens eine gute Farbe, das heißt, vielleicht ist er ja ganz nett. Und wenn ich dann auf einem Drachen reiten könnte, dann wäre ich ja schon wieder voll into it.
Ja, das natürlich schon. Die Frage ist auch, weißt du, so ein pinker Drache, wenn der jetzt ja wirklich da wäre, würde der mitkommen, wenn man umzieht? Oder könnte man das Problem einfach lösen, indem man sich eine neue Wohnung sucht? Auf der anderen Seite,
das kommt vielleicht auf die Größe des Drachen an.
Auf der anderen Seite, je nachdem, wo man gerade wohnt, ist es bestimmt eine einfachere und schnelle Lösung, sich einfach mit dem pinken Drachen zu arrangieren, als eine neue Wohnung zu finden.
Auf jeden Fall. In Köln definitiv gar keine Chance, hier irgendwas zu finden. Okay, ich lebe einfach mit dem pinken Drachen zusammen, ist in Ordnung. Der kann auch mein Bett haben zur Not.
Ich wollte gerade sagen, nach ein paar Monaten vielleicht mal nachfragen, du könntest dich zumindest an Nebenkosten beteiligen, weil du bist jetzt halt auch, du bist jetzt halt auch im WLAN die ganze Zeit und nein, okay, nee, ich habe nur gefragt.
Okay, aber um wieder zurückzukommen, Gwendolyn schläft halt tatsächlich mit diesem Gedanken ein, ist sie verrückt oder ist sie wirklich in der Zeit gesprungen? Und dann kommt sie, es kommen muss und sie springt einfach schon wieder in der Zeit. Und hier fand ich den Übergang ein bisschen schade, weil, also es wird so beschrieben, sie schläft langsam ein, sie fällt so langsam in den Schlaf. Und dann wacht sie auf und merkt, oh Gott, mir ist wieder schwindelig und ich muss jetzt aufstehen und ich muss meiner Mutter jetzt doch was sagen. Und auf diesem Weg, um ihr das zu sagen, springt sie in der Zeit. Und ich hätte es viel lustiger gefunden, wenn sie diesen Moment beschrieben hätte, den man so hat, kurz bevor man einschläft, wenn man so das Gefühl hat, man fällt. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
so, wenn man kurz in den Schlaf driftet und auf einmal hat man das Gefühl, man fällt von der Klippe. Und ich hätte es voll lustig gefunden, wenn sie das Gefühl hier beschrieben hätte und während sie fällt, dass sie dann auf dem Boden landet, weil ihr Bett weg ist und sie jetzt auf einmal in der Zeit springt. Das hätte ich irgendwie einen coolen Übergang gefunden und es hat mich sehr überrascht, dass der hier nicht so war.
Also entweder das finde ich auch eine echt gute Idee, so dieses Fallengefühl einzubauen. Oder dass man halt ihren Traum nicht mehr mitbekommt. Also ich hätte es irgendwie cool gefunden, also weil sie, es wird dann kurz gesagt, dass sie von einem großen Vogel geträumt hat und dass sie damit klopfendem Herzen aufwacht. Und ich hätte es sehr cool gefunden, wenn sie irgendwie einen Traum gehabt hätte, wo sich dieses Schwindelgefühl oder so irgendwie mit eingearbeitet ist und sie dann halt irgendwie aufschreckt und dann aber plötzlich merkt, dass dieses Schwindelgefühl immer noch da ist. Mhm. Also so wie man ja ganz oft auch in Büchern halt so irgendwie ein Geräusch hat, das sich im Traum schon mit einarbeitet und dann wacht man auf und merkt aber, dass dieses Geräusch immer noch da ist.
Ja, voll. Einfach irgendwie einen besseren Übergang schaffen, weil dieser Übergang ist super holprig.
Ja, auf der anderen Seite finde ich es auch irgendwie süß, dass sie rüber zu ihrer Mutter läuft, weil, also das ist wieder so ein richtiges, ich weiß gar nicht, ich glaube, da haben wir auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, so ein Moment, wo man sich einfach denkt, ja, und jetzt, ich weiß, ist gerade alles irgendwie komisch und meine Mama hat vorhin was Komisches auch darüber gesagt, aber jetzt gerade ist gruselig und jetzt laufe ich zu meiner Mama.
Ja, und das ist so schön, weil das macht man halt auch mit 16.
Ich kann mir das so richtig vorstellen, auch dass man halt manchmal, ja, es gibt einfach Momente, da muss man zu seiner Mama laufen und halt auch dieses Bild von zu seiner Mama ins Bett laufen.
Ja.
Finde ich irgendwie süß. Weil
man kann sie immer wecken.
Ja.
Das ist richtig toll.
So auch mit 16. Das ist irgendwie
süß. Ja, natürlich.
Aber, wie du gerade schon gesagt hast, noch bevor sie zu ihrer Mutter, also bei ihrer Mutter ankommen kann, reißt es sie wieder von den Füßen und sie springt in der Zeit.
Mhm.
Und also sie sagt dann noch, dass sie zuerst quasi so währenddessen Angst hat, dass sie 3 Stockwerke tief irgendwie in den Sumpf fällt. In der Angst, dass das Haus da noch nicht dastand. Wobei, hat nicht im ersten Kapitel oder so Tante Maddie ihr erklärt, dass dieses Haus schon so lange da steht, dass sie immer sicher ist?
Ich glaube nur beim ersten Zeitsprung.
Ah, okay.
Genau, weil ich glaube, es ging nur um den ersten Zeitsprung, weil der nur eine bestimmte Zahl in die Vergangenheit ging.
Ich glaube, irgendwie 150 Jahre oder so.
Ja, genau. Aber ich glaube, in der Theorie könnte sie noch weiter nach hinten in die Vergangenheit springen. Aber natürlich steht das Haus noch da und sie ist nicht einfach 3 Stockwerke runter in den Sumpf gefallen. Ganz überraschend. Kurzer Einwand, sie hat einfach ein Hello Kitty Pyjama an. Finde ich dann auch lustig.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben und dann, also ich glaube, dass der Hello Kitty Pyjama wird in den Büchern noch mal ein paar Mal öfter erwähnt. Und dann ist mir auch wieder eingefallen, dass Hello Kitty in den, ich weiß gar nicht, ich glaube so späten 2000ern irgendwie voll das Ding war. Und
ganz
zwar auch bei vornehmlich Mädchen, die da eigentlich schon so einen Schnuff zu alt für waren.
Ja, ich glaube, damit hast du es perfekt beschrieben. Super weird eigentlich, aber ja, das war eine Zeit lang sehr cool.
Also ich weiß auf jeden Fall noch, dass hier, ich weiß nicht, ob dir Michelle Phan was sagt, das war so eigentlich die erste und eine ganze Zeit lang auch größte amerikanische Beauty-YouTuberin.
Mhm.
Also
die sagt mir nichts.
Die war so die Mitbegründerin von dem Konzept Make-up-Tutorials. Also die war so mit einer der ersten, die das zumindest so im englischsprachigen Raum, die das gemacht hat.
Dann erstmal vielen Dank an dieser Stelle. Du hast mir sehr geholfen.
Ja, also tatsächlich, ich glaube, ich wäre eine ganz andere und wahrscheinlich viel ungeschminktere Person, wenn ich Michelle Phan nicht irgendwann entdeckt hätte. Auf jeden Fall hatte die auch so voll das Ding mit Hello Kitty, aber halt auch, weil die irgendwie, die hat in irgendeiner Form asiatische Wurzeln. Ich glaube koreanische, bin mir aber nicht sicher. Und ich habe mir dann so gedacht, ob das schon so die ersten, ich sag mal, Anzeichen dafür waren, dass halt so dieser ganze Korean Style so ein bisschen in Mode kommt.
Ja, das könnte voll sein.
So wie jetzt viele Leute irgendwie K-Pop richtig abfeiern, dass das irgendwie
das
schon
die
Anfänge
Pipeline
davon waren.
Die Pipeline, ja. Hello Kitty zu K-Pop, ja.
Aber man muss auch sagen, es hat schon auch einen ähnlichen Vibe. Also
ja,
so Hello Kitty und K-Pop. Also es ist alles irgendwie so immer noch sehr, sehr süß und klein und also, weißt du, wie ich meine?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch, dass falls Hello Kitty jetzt auch wirklich aus Korea kommt, dass es da ja auch super so verniedlicht alles ist und so.
Mhm.
Ohne gleichzeitig kindlich zu sein, weil es hat trotzdem noch immer so eine sexy Note, würde ich sagen. Das heißt, es ist schon erwachsen, aber auch so ganz, ganz süß und cutesy. Ich glaube, cutesy beschreibt es am besten.
Ja, also vielleicht ist es auch gar nicht peinlich, dass Gwendolyn mit 16 noch in Hello Kitty Schlafanzug hat, sondern sie ist halt...
Ich hätte auch gerne.
Sie ist halt noch in ihrer K-Pop-Era, ohne es zu wissen.
Gwendolyn ist in ihrer K-Pop-Era. Finde ich schön. Genau, also der Zeitsprung, ich glaube, ich kann mal grob erzählen, was so passiert, weil wir lernen ganz viele neue Leute kennen, die eigentlich nicht der Rede wert sind, weil wir sie danach eh nicht mehr mitbekommen. Gwendolyn reist nämlich in der Zeit und landet in einer Zeit, in der das Haus natürlich von anderen Leuten bewohnt ist und besonders von ganz vielen Menschen, die da arbeiten. Das heißt, die ganzen Zimmer sind bewohnt von irgendwelchen Dienstmädchen und Jungen, keine Ahnung, wie die Männer da heißen, die auf jeden Fall da arbeiten, da putzen, da sonst was machen. Und als sie Gwendolyn entdecken, glauben sie, dass sie eine Diebin ist im Hello Kitty Schlafanzug. Und da fängt dann so ein bisschen die Gefahr im Zeitreisen nämlich an, weil natürlich ist sie eine fremde Person in einem Haus und natürlich denken die Leute dann, dass sie eine Diebin ist. Und auf einmal wird sie in ihrem eigenen Haus gejagt. Und das finde ich ganz amüsant, weil sie natürlich die ganzen Geheimgänge kennt, aber auch weiß, welche Klemmen. Und dann rennt sie so vorbei an diesem einen Porträt, über das wir auch schon gesprochen haben, wo sich ein Geheimgang dahinter versteckt und denkt so, ach Kacke, der hätte mir jetzt richtig geholfen, aber ich weiß, dass die Tür klemmt. Also musste sie weiterrennen, bis sie irgendwann in so einer Besenkammer landet und sich da dann drinnen verstecken kann, damit sie nicht gefunden wird.
Ja, also ich muss auch sagen, so dieses Bild von im eigenen Haus gejagt werden oder verfolgt werden, was ja sonst irgendwie so der Ort von Sicherheit für dich sein sollte, ist, also finde ich irgendwie ein krasses Bild. Also das stelle ich mir schon schlimm vor, dass halt der Ort, wo du dich sonst eben geborgen fühlen sollst, dann plötzlich die Gefahr für dich wird.
Ja, voll. Super gruseliges Konzept. Aber es ist auch lustig, weil Gwendolyn das nicht so ganz wahrhaben möchte, weil sie wird als Diebin beschuldigt und denkt sich nur so, Dieb? Ich hörte doch wohl nicht recht. Und ich habe mir nur aufgeschrieben, na, was denkst du denn? Weil sie einfach nicht checkt, dass sie als Diebin bezeichnet werden kann, weil es jetzt gerade nicht ihr Haus ist.
Aber da, also da, das ist auch eine Stelle, wo ich Gwendolyn wieder sehr lustig finde. Weil ultra sie einfach, witzig. Also in dieser ganzen Situation, wo es ja wirklich so gruselig und schlimm alles ist, sie erstmal so ist so, Moment, hast du mich gerade als Dieb bezeichnet? Was ist mit dir
also
eigentlich
bitte
los?
Komm mal, klar.
Vor allem, also sie kriecht ja dann irgendwie in die, wie nennt sie das? In die Abseiten oder so?
Ein kleiner Verschlag unter der Treppe.
Oder was genau. Sie ist in dem kleinen Verschlag unter der Treppe. Sie ist quasi da in Harry Potters Schlafzimmer, steht sie gerade und versteckt
das
sich.
Das habe ich auch gedacht währenddessen. Mal gucken, ob sie Harry trifft.
Und vor allem, also hört sie ja dann, wie die ganzen Leute im Haus rumrennen und sie suchen. Und sitzt dann da in diesem Wandschrank oder da in diesem Kabuff. Und das war auch wieder ein Satz, den ich sehr cool fand, dass sie dann denkt, oh mein Gott, ich hatte mich als Kind etwa eine Million Mal hier versteckt, aber noch niemals hatte ich so eine Angst gehabt, dass man mich finden könnte.
Mhm.
Und das finde ich irgendwie so ein sehr cooles Bild, dass eben das, was du schon tausendmal gemacht hast und immer lustig fandest, plötzlich halt absolut nicht mehr lustig ist.
Voll. Ich mag auch die Parallele einfach. Also, wenn man hat ja automatisch dann Gwendolyn als Kind im Kopf, wo es super lustig ist, Verstecken zu spielen.
Mhm.
Aber jetzt, wo sie erwachsen ist oder ein Teenager ist, ist es halt nicht mehr lustig, sondern jetzt gerade hat sie echt richtig dolle Angst. Und das ist ein schönes Bild, was man sich dann so vorstellen kann.
Ja, und vor allem erzählt sie dann auch gleich noch, dass da eine riesige Spinne neben ihr herkrabbelt.
Horror.
Und dass sie natürlich sich dann einen Schrei unterdrücken muss. Wo ich mir dann auch so ein bisschen dachte, so, ja, natürlich hat sie Angst vor Spinnen, weil sie ist ja ein Mädchen.
Naja, aber ganz ehrlich, also selbst wenn du keine Angst vor Spinnen hast, wenn dir irgendwas in dieser Situation über den Arm krabbelt, als wenn du dann nicht das Bedürfnis hast zu schreien.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber ja, natürlich hat sie Angst vor Spinnen. Ich sehe den Punkt total. Du hast voll recht. Natürlich. Es passt halt wieder. Das ist so wieder so eine Sache, die uns erzählt wird, wie, dass sie tollpatschig ist, weil sie hat jetzt seit 3 oder 4 Kapiteln nichts mehr fallen lassen, weil es nur im ersten Kapitel darum ging, dass sie tollpatschig ist. Seitdem haben wir nicht einmal mehr gehört.
Sie ist halt nach ihrem oder während des Zeitsprungs ist sie ja gestürzt, aber da denke ich mir halt so, ja, also ja, natürlich mault es einen da.
Eben, aber bei dieser ganzen Verfolgungsjagd ist sie nirgendwo drüber gestolpert.
Ja.
Dieses Mädchen ist nicht holpertschig.
Und das denke ich mir halt auch, also ja gut, man könnte jetzt sagen, ja, sie ist ja in ihrem eigenen Haus, sie kann sich da bewegen. Mhm. Aber ich meine, also ich bewege mich auch immer in meiner eigenen Wohnung und man sollte eigentlich meinen, dass ich jetzt irgendwie nach 4 Jahren weiß, wo da die Möbel sind. Und trotzdem bleibe ich mindestens einmal am Tag mit meinem Pulli an der Türklinke hängen.
Halt wirklich. Und das ist Gwendolyn dann noch nicht einmal passiert.
Ja, also so tollpatschig, ja, weiß ich jetzt nicht.
Also wirklich, ich meine, im ersten Kapitel hat sie ihren Pudding 2 Meter weit weggeworfen. Und jetzt bleibt sie nicht mal mehr an der Türklinke hängen. Aber naja.
Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, wieder so einer der Tropes, wo Kerstin Gier das mal reingeschrieben hat und dann zwischendurch vergessen hat, dass tollpatschig sein nicht einfach nur heißt, dass es einen ab und zu in Gefahrensituationen mal mault.
Ja, auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob sie auch. Ja.
Da wird auch, als sie da in diesem Schrank kauert und wartet, wird zum ersten Mal das ausgestopfte Krokodil gemenschent, wir dann im dritten Teil nochmal erleben.
Ah, okay. Ich war mir nicht mehr sicher. Wie gesagt, mein Gedächtnis ist nicht gut und erst recht nicht für ein Buch, was ich vor Jahren das letzte Mal gelesen habe. Und irgendwas hat bei mir geklingelt bei diesem Krokodil, sodass ich das Gefühl hatte, ich muss noch aufpassen. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, weshalb ich weiß, dass es noch wichtig wird. So wenig weiß ich noch vom letzten Teil.
Also ich spoilere jetzt natürlich nicht, was da mit dem Krokodil passiert, aber wir werden es noch mal erleben, wobei ich mir nicht mehr sicher bin, ob es noch mal eine große Rolle spielt oder ob das halt einfach was ist, was noch mal auftaucht, was ich an sich schon ganz cool finde, dass quasi Kerstin Gier da schon mal Sachen eingebaut hat, die dann wiederkommen. Mhm,
das stimmt, sowas finde ich auch schön. Ähnlich auch wie mit dem Gemälde. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen und während sie da dran vorbeiläuft, denkt sie, ach Mist, das klemmt leider, aber da würde ich jetzt so gerne durchgehen, weil das ist ein Geheimgang, den wir vorhin schon kennengelernt haben und man muss ja auch mal loben, ne? Und ich finde, das macht Kerstin Gier tatsächlich auch sehr gut.
Man muss auch mal sagen, wenn was gut ist. Was ich auch gut finde, ist, dass sie dann im nächsten Satz endlich mal weinen darf. Weil sie dann sagt, vor lauter Hilflosigkeit und Wut fing ich an zu weinen. Und da habe ich mir nur das daneben geschrieben, lass es raus, Hase.
Ja, ich finde, das beschreibt es sehr gut. Man muss auch mal weinen und ganz ehrlich, bis jetzt ist sie sehr, sehr cool damit umgegangen, in der Zeit zu springen. Und ich glaube, selbst wenn sie nicht in dieser Situation wäre, sondern einfach ganz gechillt in ihrem Bett hätte liegen bleiben können, während sie in der anderen Zeit ist, das ist einfach schrecklich.
Ich stelle mir halt auch, ich kann ein Stück weit verstehen, warum sie bisher nicht geweint hat, weil das ja schon manchmal auch so ist, dass man halt irgendwie, dass das so viel alles ist und so schnell passiert, dass man irgendwie gar nicht damit umgehen kann oder gar nicht realisieren kann, was jetzt hier passiert. Und dann irgendwann, weil auch alles irgendwie gerade so hektisch und so viel ist. Und dann irgendwann hat man so einen Punkt, wo man kurz zur Ruhe kommt und nichts machen kann. Und da bricht es dann so richtig aus einem raus. Und ja, also ich bin irgendwie, ich finde es schön, dass jetzt diesen Moment haben darf, uns einfach mal Scheiße finden darf, was hier gerade passiert.
Ja, finde ich auch. Ach, mein Granny. Du Arme. Oh, und sie sagt, das finde ich auch lustig, so kurz davor noch so, dass sie in dieser Situation ist und so. Und das alles nur, weil irgendwas falsch lief und Isaac Newton sich verrechnet hat. Und das finde ich auch irgendwie sehr witzig.
Ja, also ich glaube, ich würd mir da auch so ein bisschen denken, so, ey, Diggi, du hast in deinem ganzen Leben nichts anderes gemacht als Sachen ausrechnen. Du hast die Schwerkraft entdeckt. Und jetzt erzählst du mir, das alles hast du hingekriegt, aber den Geburtstag ausrechnen, das war dann irgendwie zu kompliziert, da hast dich verrechnet, oder was?
Ja.
Hast da wieder Vorzeichen nicht beachtet, ja. Isaac, oder was?
Mensch, Isaac.
Binomische Formel falsch angewendet.
Das Ziehen im Magen ist auf jeden Fall wieder da und Gwendolyn springt zurück in der Zeit, während sie in dieser Abstellkammer oder in diesem Verschuss ist. Was bedeutet, dass sie jetzt mitten im Gerümpel in der Realität ankommt? Und das finde ich auch sehr lustig.
Also ich meine, sie kann ja froh sein, in dem Fall wirklich, dass in dieser Abstellkammer, also dass es die erstens noch gibt und das nicht irgendwann mal irgendwie zugemauert wurde. Da frage ich mich tatsächlich wirklich, was da passieren würde, wenn sie jetzt irgendwo hinspringt, wo gerade, also wo inzwischen ein Möbelstück steht oder ja, irgendwie Beton ist oder so. Also auch jetzt, wenn sie auf der Straße irgendwo springt, kann es ja sehr gut sein, dass, weiß nicht, da inzwischen irgendwie so ein Betonpfeiler ist oder so.
Voll. Also ich glaube, so rein vom Logischen her würde ich denken, wenn der Betonpfeiler wirklich komplett aus Beton ist, dass sie dann halt daneben springt. Also so viel würde ich dem Zeitreisegehen schon zuschreiben, dass es einen jetzt nicht platt macht. Aber wenn der hohl ist von innen, glaube ich schon, dass sie da reinspringen könnte und dann halt nicht rauskommt. Was auch nochmal ganz gruselig ist. Oder wenn dieser Verschuss einfach zugemauert worden wäre. Weil dann hätte sie einfach warten müssen, bis sie das nächste Mal in der Zeit springt. Und hoffen, dass da das dann noch nicht zugemauert worden war, sodass sie dann da rausgehen kann und sich an einen Ort stellen kann, wo sie weiß, dass das eben, ja, noch frei ist.
Ja, das, also, das also fände ich, glaube ich, schon irgendwie gruselig, so den Gedanken, dass, dass man dann irgendwo eingesperrt sein könnte, wenn man wieder zurückspringt.
Voll. Vor allen Dingen, wir wissen doch auch, dass manche Zeitreisenden nicht so oft in der Zeit gesprungen sind, oder? Weil es gab ja eine Zeit, da konnte das noch nicht kontrolliert werden. Und wir wissen, dass manche richtig, also mehrmals am Tag gesprungen sind. Aber es hieß doch auch, dass manche nur einmal die Woche oder so springen mussten. Und dann wird es halt also auch gefährlich.
Wir, die wir das Buch gelesen haben, wissen das schon. Ich glaube, im Buch weiß man es noch nicht.
Ja.
Aber
finde ich jetzt auch nicht so ein Riesenspoiler.
Also ich glaube, es wird irgendwann gesagt, dass quasi so die Häufigkeit und auch die Länge der Zeitsprünge, wenn sie nicht vom Chronographen bestimmt wird, dass das sehr stark variieren kann. Gut, ich meine, wir wissen ja jetzt schon, dass sie offensichtlich mindestens einmal am Tag springt. Oder, ne?
Eher sogar so alle 12 Stunden, würde ich schätzen.
Ja, und das heißt, es wäre in dem Fall ja sogar vorteilhaft. Und ich meine, so wie die ersten zwei Erzählungen jetzt von den Zeitreisen geschrieben waren, hätte ich jetzt immer geschätzt, dass das so maximal eine Viertelstunde war, vielleicht 20 Minuten.
Ja.
Also so viel mehr kann es eigentlich nicht sein. Wobei wir jetzt hier nicht wissen, wie lange sie da in dem Kabuff gehockt hat, bevor sie zurückgesprungen ist. Also es wird ja nicht so genau gesagt. Aber also auch das variiert ja sehr stark, wie lang man dann springt. Und ich glaube, das fände ich tatsächlich am schlimmsten. Also ich fände es weniger schlimm, häufiger zu springen, aber dafür nicht so lang, als halt irgendwie so nur alle 2 Tage, aber dafür muss ich dann irgendwie immer so 1,5 Stunden lang in der Vergangenheit klarkommen.
Ja, das macht es halt direkt viel gefährlicher. Auch jetzt, also Gwendolyn könnte ja nicht ewig in diesem Kabuffs bleiben, sondern wäre irgendwann gefunden worden und dann wird es halt gefährlich. So ist sie dann wieder weggesprungen, bevor sie gefunden werden konnte. Und dadurch war auch in dem Moment alles gut. Jetzt steckt sie allerdings fest, was ja auch nochmal ein Ding ist, weil sie jetzt von alleine nicht mehr aus diesem Gerümpel rauskommt. Aber zum Glück kommt dann der Retter in der Not, der irgendwie immer da ist und wir nichts über ihn wissen, Mr. Bernhard, und rettet sie.
Mr. Bernhard, der Mann ohne Vornamen.
Und der auch sehr lustig ist, weil er fragt so, suchten Sie was Bestimmtes in der Kammer, Miss Gwendolyn? Nee, Bernhard, ich bin hier einfach nur zum Chillen reingekommen.
Ja, also auch einfach, als sie da im letzten Kapitel so panisch wieder reingestürmt ist, war ja auch so, oh, haben wir es eilig?
Das ist so lustig.
Das ist einfach, also ich stelle mir das da so richtig vor mit so, wie so ein, also für mich ist der auch so ein bisschen so ein entweder auffällig kleiner Mann oder so ganz groß und schlaksig. Ich weiß gar nicht, ob das beschrieben wird.
Nee, ich glaube, es wird fast nichts über ihn beschrieben, außer dass er eine Brille trägt. Weil Gwendolyn fragt sich nämlich, ob er auch mit der Brille nachts schläft. Und ich glaube, die Antwort ist ja.
Wobei auf der anderen Seite, also ich meine, das Erste, was ich mache, wenn ich nachts aufstehe, ist auch meine Brille aufziehen.
Ja, eben. Also auf jeden Fall. Aber bei Mr. Bernhard denke ich mir so, der ist ein weirder Mensch. Und vielleicht schläft er
auch mit seiner
Brille. Ich glaube
auch, der liegt einfach so, weißt du, es gibt ja so Leute, die legen sich zum Schlafen hin, so auf den Rücken und dann auch so mit gefalteten Händen, also so ganz ordentlich.
Oh mein Gott,
und dann liegen die da so die ganze Nacht lang und die bewegen sich nicht. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass Mr. Bernhard einfach so jemand ist.
Ja, das glaube ich auch.
Der stellt dann abends noch so ganz, ganz ordentlich seine Pantoffeln so nebens Bett. Und legt dann so ganz ordentlich seine Brille, also wobei, nee, die lässt er auf. Aber was weiß ich, legt dann so seine Sachen neben sich auf dem Nachttisch ganz akkurat Und dann ist er wirklich wie so ein Vampir, der sich in den Sarg legt, geht er so ganz steif nach hinten runter und legt sich hin. Und am nächsten Morgen wacht er genauso wieder auf und macht dann einfach auf so quasi so einen sehr geraden Sit-up.
Vielleicht ist er ja sogar ein Vampir. Ich meine, wir haben ja schon etabliert, dass er, wenn er dann frei hat, abends oder nachts oder so, auf jeden Fall auf Raves geht. Mhm. Und vielleicht schläft er auch einfach gar nicht, weil er nicht schlafen muss. Und tagsüber ist er eh immer im Haus, das heißt, da gibt es keine Sonnenstrahlen. Und vielleicht hat er da oben in seiner Wohnung, die er irgendwie sonst keiner kennt aus der Familie, hat er da so einen kleinen Sarg stehen, in den er sich dann reinlegt und dann mal kurze Nickerchen macht. So einen kleinen Kühlschrank mit so ein paar Blutreserven. Ich glaube, das ist jetzt die Theorie, mit der ich gehe. Bernard ist einfach ein Vampir.
Ich glaube, das wäre jetzt auch nichts, was mich überraschen würde. Also weißt du, es gibt so Facts, die weißt du über Leute und das passt irgendwie so ins Bild. Und du bist so, ach so, ja. Können wir vorstellen.
So, und was ist dein Fun Fact? Ich bin ein Vampir.
Ja, auf der anderen Seite gibt es, also es gibt ja immer wieder so Sachen, die dir Leute erzählen und du bist so, bitte was? Also irgendwie, ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal hatte. Ah, eine mir bekannte Person hat mir dann irgendwann mal, als wir uns so, ich glaube, vielleicht ein Vierteljahr oder so kannten, also man kannte sich so schon ganz gut, aber natürlich gibt es immer wieder neue Infos. Und auf einmal droppt diese Person in einem Gespräch so, ja, und dann während meiner Abi-Zeit war ich in so einer Boyband-Covergruppe. Und ich stand wirklich da und war so, bitte, was warst du? Ja, da haben wir so Coversongs performt.
Herr Wild. Ich liebe es, wenn Menschen einfach random Sidequests so droppen.
Ja, das, also.
Was habt ihr für Leben gehabt?
Ich hoffe ja auch so ein bisschen, dass dieser Podcast das für mich wird.
Ja.
Also, dass ich so ganz viele Sachen über mich erzähle und dann auf einmal kann ich so ein Gespräch droppen. Ah, und übrigens, ich habe auch einen Podcast.
Genau.
Über die Edelstein-Trilogie von Kerstin Lier. Und die Leute sind random. So, was hast du?
Aber das wird nur cool, wenn der Podcast auch so richtig erfolgreich ist. So, du musst dann sagen können, so, ja, ach so, ja, ich habe den erfolgreichsten Buch-Podcast über die Edelstein-Trilogie, der existiert.
Ja, habe ich ja auch, weil es gibt ja keinen aus unserem gerade.
Natürlich, natürlich. Aber ich meine, so jetzt in ferner Zukunft, wenn wir hiermit berühmt werden, was natürlich auf jeden Fall passiert, weil das, ich meine, wer möchte uns nicht zuhören, dann macht es halt das nochmal richtig lustig. So, ach so, ja, in dieser Bubble bin ich richtig berühmt.
Stimmt, ich finde es auch,
das ist halt funny.
So lustig, wenn halt so Leute, die man jetzt so, wenn man eben nicht in der Bubble drin ist, überhaupt nicht kennt, wenn man dann plötzlich rausfindet, dass die so ultra famous sind. Ich hatte auch neulich eine Mitfahrerin bei BlaBlaCar, die dann, als wir dann irgendwann so drüber gesprochen haben, was wir eigentlich so beruflich machen, war sie dann so, ja, sie ist Influencerin, hauptsächlich auf TikTok. Und ich war so, aha, okay, und was machst du da? Ja, sie hat da irgendwie, keine Ahnung, random Zahl, die ich jetzt nenne, sie hat da irgendwie fast 2 Millionen FollowerInnen auf TikTok, weil sie macht da so Content mit ihren Mini-Shetties, mit ihren Shetland-Ponys. Und da ist sie richtig famous und da verdient sie ihr Geld mit.
Geil.
Also diese Abonnentenzahl vollkommen frei erfunden, keine Ahnung, aber also das ist anscheinend jemand, die man kennt. Und das fand ich irgendwie richtig witzig, so, dass man da einfach so eine halb-famous Person im Auto sitzen hat.
Total. Es ist so lustig, weil ich glaube, Social Media hat ja dieses Bubble-Denken vor allen Dingen nochmal größer gemacht. Das heißt, man ist viel mehr connected innerhalb seiner Bubble und dadurch sind viele Menschen auch berühmt innerhalb einer Bubble. Und das macht es halt so funny, wenn dann Leute sowas raushauen und sagen so, ja, also in dieser Bubble bin ich richtig berühmt eigentlich, wenn wir jetzt so drüber reden. Trotzdem muss ich mir Blablabla buchen und mit Leuten normal quatschen, weil mich kennt halt keiner. Aber wenn mich Leute kennen, die in dieser Bubble sind, dann bin ich richtig berühmt.
Wie gesagt, das ist jetzt unser Ziel. Bitte, bitte macht uns in der Bubble der Edelstein-Bücher-Welt, macht uns berühmt.
Das wäre schon sehr schön. Gut.
Das war jetzt unser Plädoyer zum Ende des Kapitels.
Genau.
Das heißt, du bist dran mit dem Roulette, ne?
Ja, ja, ich weiß. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht und mir noch nichts überlegt, was drin war.
Mit Profis, ey.
Ich möchte hier nochmal ansagen, dass wir eine halbe Stunde später angefangen haben, weil sich deine Kopfhörer nicht connected haben.
Ja, okay. Gut, wir sind quitt.
Okay, Julia, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Sehr schön. Was glaubst du, wie gut würde Michael Jackson in der Vergangenheit klarkommen?
Oha.
Mal in eine ganz andere Richtung.
Also erstmal wird mir gerade bewusst, wie lange ich schon nicht mehr über Michael Jackson nachgedacht habe. Oder wie lange Michael Jackson schon nicht mehr in meinem Leben stattgefunden hat.
Ich kann dir nicht sagen, warum der mir als erster gerade in den Kopf gekommen ist.
Weiß nicht. Hast was Schwarz-Weißes gesehen vielleicht? Und dann warst du so...
Wer
weiß. Ist es, also von, wir sprechen von dem Michael Jackson auf seiner...
Du zerdenkst es schon wieder zu sehr.
Ich weiß.
Wir sprechen ganz einfach von Michael Jackson in seiner Hochphase, wenn du es genau haben möchtest.
Okay, ja, mir geht es vor allem darum, ob Michael Jackson zu dem Zeitpunkt, wo er in der Zeit springt, quasi noch wirklich als schwarze Person gelesen wird oder nicht, weil das für mich einen Unterschied macht.
Ich kann das hier nicht.
Ich glaube, was Michael Jacksons große Stärke wäre beim Zeitreisen, ist, dass er einfach die Leute sehr gut ablenken könnte.
Oh.
Also, sobald irgendwer so wäre, sag mal, was machst du eigentlich hier? Wo kommst du denn her? Warum siehst du so aus? Warum hast du hier Gold an den Schultern? Dann wäre er einfach nur so, hau! und würde halt so kurz einen Moonwalk machen. Und dann wären die Leute so richtig so, boah, Alter, krass, was er kann. Und werden dann erstmal so fasziniert davon, was er da an Entertainment kredenzt, dass sie gar keine Zeit mehr hätten, drüber nachzudenken, was er da gerade eigentlich macht. Wobei das natürlich auch immer so ein bisschen eine Gratwanderung ist, weil wenn man zu fancy Sachen macht, dann sind die Leute gleich wieder so, oh mein Gott, Hexerei.
Ja, ich meine, ich stelle es mir gerade sehr vor wie im Film. Im zweiten Film oder so. Da haben sie ja auf einmal Gott. Time Warp gesungen, weil Gwendolyn nämlich in einer ähnlichen Situation ist und auf einmal fängt sie an, Time Warp zu singen und die Leute abzulenken. Und alle lieben es, bis am Ende irgendwer sagt so, das ist eine Hexe. Und dann wird es gefährlich.
Nee, das mit der Hexe ist wegen was anderem.
Ja, aber es ist ja trotzdem irgendwie im Kontext des Songs. Also es ist in derselben Szene. Sie macht da Feuer, keine Ahnung, aber es ist in derselben Szene. Das habe ich damit abgespeichert.
Das ist sowieso eine Szene. Ich habe den Film neulich noch mal geguckt. Und
mein Beileid.
Eieiei, habe ich da gelitten. Also sowohl, weil weder Maria Erich noch Janis Niewöhner besonders gut singen können, wo ich mir wirklich dachte so, also wir haben doch inzwischen etabliert, dass es auch okay ist, wenn es jetzt irgendwie, wenn die Story braucht, dass jemand besonders gut singen kann, dass wir halt, also wenn das ein präsenter Teil ist, dass das immer wieder stattfindet, dass wir dann entweder jemanden casten, der singen kann, und wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht stattgefunden hat, ja mein Gott, dann lass es doch von irgendjemand anderem singen. Also,
wirklich?
Wo ich mir wirklich dachte, so wirklich, ihr seid jetzt, ihr habt in ganz Deutschland, habt ihr niemanden gefunden, der gesagt hat, komm, das singe ich dir schnell ein.
Ja, ich fand es tatsächlich, das ist, finde ich sogar positiv, dass die Schauspieler das selbst gesungen haben, selbst wenn sie nicht die besten Singstimmen haben, weil es das wieder realistischer macht. Aber einfach dieser Fakt, dass sie auf so einer Barockparty ist, und da Time Warp singt, sich halb auszieht und von allen abgefeuert wird. Ich glaube, damit hatte ich ein viel größeres Problem.
Ich glaube, spätestens da, wo sie da in diesem rot-schwarzen mit Schleifen, mit noch hier rot-schwarze Perücke mit rotem Dip-Dye unten, in die Vergangenheit reist mit ihren Smoky Eyes mit noch so blau-weißen Glitzerpartikeln drauf.
Da war verloren.
Das war, glaube ich, der Punkt, wo sich die Filmemacher wirklich gedacht haben, uns ist hier alles scheißegal. Wir machen, was wir hier gerade gut finden. Und wirklich, also sowohl der eigentliche Plot vom Buch wirklich out the window geworfen wurde.
Ja.
Und sie auch sich dachten, naja, hier historically accurate sein, das ist doch auch was, das braucht wirklich kein Mensch.
Weißt du, was richtig gruselig ist? Ich war jetzt letztens im Musical von der Rocky Horror Picture Show und dann singen sie natürlich Time Warp, was eine richtig tolle Show ist, hat richtig viel Spaß gemacht. Aber während des gesamten Songs hatte ich trotzdem Gwendolyn vor Augen, wie sie diesen Time Warp macht. Und das war schon eine gruselige Erkenntnis meinerseits, weil so oft habe ich diesen Film nicht gesehen. Aber irgendwie hat sich das in mein Gedächtnis gebrannt.
Das tut mir wirklich sehr leid für dich.
Danke dir. Danke.
Das tut mir wahnsinnig leid für dich. Eine ähnliche Situation hatte ich, als ich das Musical Anastasia geguckt habe in Stuttgart. Das war, wann war das? Ich glaube 2019 oder so irgendwas. Oder noch früher. Auf jeden Fall war gleichzeitig zu dem Musical lief auch die zweite Staffel Love Island, wo wir den Tobi dabei hatten, der immer alles schön fand.
Oh mein Gott, ja. Da war Trash TV ja noch auch echt auf dem Hoch.
Das war auch, also manchmal sehne ich mich wirklich danach zurück, nach der zweiten Staffel Love Island, weil das war einfach irgendwie... Ja,
die war Peak.
Auf jeden Fall, also der ist ja überall immer hingelaufen und war so, ja, ist doch schön. Da haben wir uns unterhalten, wir haben gesprochen, das schön, war einfach schön. Und in Anastasia gibt es ein Lied, da singen sie, es war Mai, es war schön. Und in meinem Kopf war direkt so, schön, wir haben gesprochen.
Schön. Oh, das ist bitter.
Und das, also vor allem dieses Lied ist auch in so einer richtig schönen, romantischen, herzigen Szene, wo sie irgendwie gerade sowohl Dinge über ihre Vergangenheit rausfindet, als auch so ein bisschen die Connection zu ihrem Male Love Interest findet und so. Und in meinem Kopf war nur Tobi von Love Island.
So, du bist so die Einzige, die lacht einfach währenddessen?
Ich hatte Gott sei Dank eine Freundin dabei, die auch diesen Insider kannte und das dann auch schön finden konnte. Aber ja, das hat mir auch ein bisschen den Moment kaputt gemacht. Naja, okay. Zurück zu Michael Jackson. Also ich glaube, er kommt deutlich weniger gut klar als die letzten Leute, die wir so hatten. Mhm. Einfach, weil er schon auch eine auffällige Personality ist und weil er, also der Grad an Entertainment müsste wirklich sehr gut gewählt sein, weil zu wenig Entertainment, die Leute würden anfangen, sich zu fragen, was tut er eigentlich hier, wo kommt er her? Zu viel Entertainment, die Leute würden sich denken, oh mein Gott, das kann hier nicht mit rechten Dingen zugehen, vielleicht ist es Hexerei.
Ja.
Deswegen würde ich ihm eine, was haben wir Bill Kaulitz gegeben?
Boah, ich weiß es nicht mehr. 5? 6?
Nee.
4?
Ich glaube eine 4.
Stimmt, du bist sehr knauserig mit den Zahlen.
Ich glaube, ich würde ihm, eben weil es so auf Messers Schneide ist, würde ich ihm eine 5 geben. Kann entweder richtig gut laufen oder kann richtig in die Hose gehen.
Okay, ja, finde ich spannend. Sehe ich ähnlich.
Das ist mein abschließendes Votum hier. So. Wir sollten uns irgendwie mal aufschreiben, wie wir wen bewertet haben, damit wir da so ein langfristiges Ranking draus machen können.
Ja, dann können wir das hier nebenbei öffnen und dann auch wirklich das hier wissenschaftlich anlegen. Das können wir ja mal rausschreiben, wie gut, dass wir alles aufnehmen von dem, was wir hier labern. Damit haben wir eine Hausaufgabe fürs nächste Mal. Und sind am Ende dieser Folge angekommen, denke ich mal. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen.
Wir bedanken uns, dass ihr so fleißig den Podcast hört. Also
es macht super viel Spaß.
Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist gerade die Folge zum ersten Kapitel online gegangen. Und allein, was nach der 0. Folge schon abging, richtig krass. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind ganz, wir sind ganz amazed davon, dass das überhaupt hier jemand hören möchte, was wir hier labern.
Ja, ich glaube, wir hatten beide ein ähnliches Bild, als wir diesen Podcast gestartet haben. Und ich dachte so 30 Menschen, wenn wir irgendwie so 30 Zuhörende haben, wäre das schon krass.
Ja, also ich dachte mir so, naja, wenn wir jetzt mal so ein paar Folgen online haben, vielleicht knacken wir ja sogar irgendwie die 200 oder so irgendwas. Boah. Wenn so ein paar Leute irgendwie schon dabei sind und wir da so ein bisschen, sich das ein bisschen rumgesprochen hat vielleicht, aber tatsächlich sind unsere Erwartungen auf beiden Seiten wirklich weit übertroffen worden und dafür sind wir jetzt schon sehr, sehr dankbar.
Ja, also vielen Dank. Schreibt uns gerne weiterhin Kommentare. Wir haben auch schon ein paar Kommentare dazu bekommen, wenn wir uns Fragen gestellt haben zu irgendwelchen historischen Ereignissen oder so von Leuten, die das dann uns erklären konnten. Zum Beispiel haben wir jetzt gestern einen Kommentar auf Spotify bekommen, wo uns jemand von der Feuerwehr erklärt hat, dass eine Mehlwolke tatsächlich explodieren kann.
Mhm.
Das haben wir uns ja gefragt in der Folge. Und das finde ich immer toll.
Also bitte klärt uns weiter auf, schließt unsere Bildungslücken.
Bitte, und sagt ansonsten, uns, wenn wir was Dummes sagen. Vor allen Dingen ich.
Oh je, dann haben wir ganz viele Kommentare bald. Wenn jedes Mal ein Kommentar geschrieben wird, wenn wir was Dummes sagen.
Ja, bitte, alles für den Algorithmus.
Und okay. Ansonsten für den Algorithmus, abonniert uns.
Mhm.
Hört uns überall da, wo es Podcasts gibt. Empfehlt uns sehr gerne weiter an alle, die es interessieren könnte. Und dann sehen bzw. hören wir uns im nächsten Kapitel.
Nächsten Donnerstag. Ciao.